Heute zu Gast bei Behind the Sea zum zweiten Mal Bastian Gierul. Bastian ist CEO von Octopus Energy Deutschland. Er war schon mal zu Gast, das heißt, ihr könnt euch das komplette Porträt nochmal weiter unten bei den Episoden anhören. Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Mich persönlich betrifft es zwar noch nicht, kommt hoffentlich vielleicht aber noch. Und zwar geht es um das Thema Vereinbarkeit, Elterndasein und Job, speziell wenn man im C-Level ist, so wie das Bastian ist. Wir haben uns nämlich einmal hingesetzt und uns darüber unterhalten, wie das ist, wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin Kinder hat und sich dann natürlich auch noch einen High-Performance-Job wie einen CEO-Job ausgesucht hat. Er hat uns wirklich sehr tiefe Einblicke darin gegeben, wie es ist, Daddy zu sein, CEO zu sein, wie ein Alltag aussieht, wie man sich zu Hause dann ja einfach die Organisation aufteilt und auch wie die Außenwelt darauf reagiert. Das ganze Gespräch gibt's gleich im Podcast, also unbedingt bis zum Schluss durchhören und wir freuen uns wie immer über Feedback von euch. Schreibt uns das gerne bei Spotify in die Kommentare oder auch in die Rezension vom Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das Ganze abonniert und weitererzählt. Und jetzt geht's los mit Bastian Gierul, dem CEO von Octopus Energy Deutschland. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Basti, willkommen zurück.
Freut mich sehr, hier zu sein, mal wieder. Oder dass du bei uns bist. Ja. Sehr cool.
Ich freue mich auch. Wir machen ja heute Teil 2. Das bedeutet, du warst schon mal da. Wer sich das nochmal anhören will, der geht zu Episode 185. Wir sind jetzt bei Episode 285. 5, 6, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich weiß es gar nicht genau auswendig. Also es ist schon eine Weile her, ungefähr ein Jahr. Da kann man sich nochmal genau deine Vita anhören. Da kann man sich nochmal alles im Detail über Octopus Energy anhören, wo du ja CEO für Deutschland bist. Aber mach doch mal trotzdem nochmal so ein, zwei, drei Sätze Vorstellung und was ihr macht.
Ja, gerne. Ich bin Bastian, ich bin CEO bei Octopus Energy Germany. Wir sind ein Energieanbieter für erneuerbare Energien. Mhm. Unser Fokus liegt vor allem drauf, den besten Kundenservice in Deutschland im Bereich Energie zu liefern, faire, transparente Preise zu gestalten für alle da draußen, aber auch die Energiewende voranzutreiben. Das heißt, System zu verändern, wie der Energiemarkt funktioniert auf der einen Seite und dann insbesondere die Entwicklungen voranzutreiben, erneuerbare Energien, Flexibilisierung, wie sieht die Zukunft aus, wie wir mit Energie leben und das halt heute schon zu zeigen und heute schon Produkte auf den Markt zu bringen dafür.
Kannst du nochmal so zwei, drei Beispiele nennen, was sozusagen so die neuen am Markt sozusagen mitbringen müssen, damit das auch als neu gilt?
So. Das eine ist natürlich immer so ein bisschen, was wir Flexibilisierung nennen oder Flexibilität. Mhm. Also wie gehe ich damit um, dass Strom, insbesondere aus erneuerbaren Energiequellen, manchmal sehr viel, sehr günstig verfügbar ist. Der günstigste Strom, den wir jemals hatten.
Ja.
Und andere Zeiten gibt es, wo es weniger davon gibt. Ja. Beziehungsweise die Elektrifizierung der Privathaushalte, also Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, PV-Anlagen voranschreitet und auch da ein sehr anderes Konsumerverhalten bringt. Mhm. Und diese Sachen zu matchen, ja, also ich habe mal besonders viel oder ein bisschen weniger Energie und die haben andere Preise, auf die, wann wird so ein Elektroauto geladen, das so zu lösen, dass man die, also Consumer-Psychology-seitig die Menschen mitmacht, dass sie darauf Bock haben, dass sie sich nicht bevormundet fühlen und dass man halt wirklich auch mit technischen Lösungen da Ansätze bietet, die für den Verbraucher was Gutes bringen, aber auch fürs Energienetz. Und das ist schon ein bisschen herausfordernd, da muss man sehr viel mit Tech sich auseinandersetzen. Wir sehen uns daher auch eher als Technologieunternehmen als als Energieanbieter. Und man muss sich halt auch mit Kunden auseinandersetzen und verstehen, wie die ticken und was die wünschen.
Okay. Ja, es ist mega spannend. Das letzte Mal, als ich hier war, da stand Wachstum an. Jetzt habt ihr den Wachstum gemacht. Geht wahrscheinlich noch weiter so. Das sind wahrscheinlich so eure größten Herausforderungen, sind Energiewende und Wachstum, oder würde ich sagen?
Ja, Wachstum vorneweg, weil wir glauben halt dadurch, dass wir sagen, okay, das ist so unser treibender Motor, Neukunden auch auf Standardenergieverträgen, um dann halt zu schauen, wie wir mit diesen Menschen in Summe die Energiewende gestalten. Für den deutschen Markt ist es wahr, aber auch für alle anderen Märkte, in denen wir aktiv sind, ist, als kleines Energie-Startup wirst du natürlich wenig bewegen. Ja, so, du kannst natürlich eine laute Stimme haben, aber was wir merken, indem dass wir die Leute zu uns holen, dass die Bock haben, bei uns mitzumachen und dass wir eben diese dann auch innovativen Lösungen an den Markt bringen, schafft Beispiele zu setzen und halt auch die Politik teilweise mitzunehmen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, ich frage ja oftmals, wie kann sozusagen der Zuhörer, die Zuhörerin im Podcast mit euch in Kontakt kommen? Theoretisch können sie bei euch Strom beziehen, oder?
Genau, die können bei uns Strom beziehen, auf unsere Webseite gehen, octopusenergy.de und einen fairen, günstigen Stromvertrag absignen. Die können, wenn sie ein Elektroauto haben oder eine Wärmepumpe, dann einen speziellen Stromtarif bekommen, wo sie wirklich sparen können. Mhm. Die können aber auch, wenn sie gerne wollen, einen Smart Meter von uns haben, ja, meistens halt zusammen mit einem dynamischen und intelligenten Stromtarif. Und wir verbauen auch Wärmepumpen. Also wer die Wärmewende vorantreiben will oder da eine Heizungsinvestition aussteht, kann sich auch mit uns in Verbindung setzen. Kommt jemand vorbei, erklärt alles und installiert perspektivisch dann oder wir halt auch die Wärmepumpe.
Ja, sehr cool. Wie immer gibt es natürlich auch zu deinem LinkedIn-Profil und wo auch immerhin wir sozusagen gerade drüber sprechen, unten in Shownotes. Kann man sich einfach mal anschauen und wie gesagt unbedingt nochmal in 185 reinhören für die ganze Story. Heute sprechen wir über ein spezielles Thema, was das C-Level bewegt. Wir haben ja gesagt, wir machen in diesem Jahr ein paar Redos, also ein paar Comeback-Episoden, wo jemand nochmal neu eingeladen wird, der ein spezielles C-Level-Thema hat. Und dein C-Level-Thema ist das Elterndasein oder das Daddy-Dasein. Ja, das ist für mich ein Thema, was jetzt nicht mehr, also ist nicht mehr in der Tabuzone. Früher war das schon so ein Thema, wo man gesagt hat, hey, man kann Karriere machen oder man kann Kinder haben oder man teilt sich das auf. Der eine macht das, der andere macht das. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Jetzt hat man nochmal Remote Work auch dazu gekriegt in vielen Berufen, wo man sich nochmal besser abstimmen kann. Mittlerweile arbeitet man auch nicht nur bis 17.30 Uhr. Das heißt, man kann abends, morgens, überall. Also es gibt verschiedene Methodiken. Dennoch ist es immer noch nicht so, dass, glaube ich, die völlige Transparenz herrscht, ob das jetzt machbar ist oder nicht und wie sich die Leute dann auch im Hintergrund aufstellen. Deswegen würde ich heute gerne mal versuchen rauszufinden, wie du das machst, wie du das mit deinem Partner und Partnerin machst. Und da gehen wir mal rein, oder?
Absolut.
Sehr gut. Fangen wir doch erstmal damit an. Wie viele Kinder hast du eigentlich?
Ich habe zwei Kinder, ein Mädchen, die ist 5 und ein Jungen, der ist 3 Jahre alt.
Okay. Also die sind noch nicht in der Schule, sondern die sind wahrscheinlich so in der Kita und im Kindergarten, oder?
Ganz genau, ja. Kindergarten beide schon.
Ja. Okay, Kindergarten beide schon. Weil ich würde sagen, sobald die dann natürlich in der Schule sind, wird es zumindest vom zeitlichen Aufwand her, sind die dann länger weg wahrscheinlich. Ne? Also ich habe noch keine Kinder. Also
nee, Fun Fact dachte ich auch, ja, denkt man ja immer so in Erinnerung an seine Stelle, aber erstmal sind die weniger lang da.
Echt?
Oh. Also Grundschule ist ziemlich kurz, da sind die um 12, stehen die wieder auf der Matte. Ja? Okay. Und muss man sich drum kümmern oder gibt es Nachmittagssachen, über die man sich organisieren muss. Also was ich so, steht mir auch alles noch bevor, aber was ich höre, ist und bleibt herausfordert das gesamte Setup, ja.
Ah, okay. Das heißt aber, Kindergarten und Kita geht länger als bis 12.
Mhm. Ja, das geht bis 16 Uhr, beziehungsweise bei uns bis um 3, beziehungsweise ein bisschen später. Also wenn ich sie abholen muss, dann bin ich meistens zu spät und hole sie um 16 Uhr ab. Bis dahin hat die aber offen. Siehst du schon, in welche Richtung das geht? Genau, aber eigentlich ist es so, also ich finde es ja auch immer ganz interessant, weil die sind ja auch gerne und die machen da auch coole Sachen. Ja, aber wenn man so drüber nachdenkt, der um 8 bis 9 ungefähr geben wir die ab. Die sind ja auch im vollen Arbeitstag.
Ja, total. Ja, da werden sie schon mal dran gewöhnt. Sehr gut. Okay, cool. Das heißt, organisatorisch kommt schon mal auf einen dazu, dass man natürlich seinen Tag vielleicht sogar schon unterbrechen muss, wenn man früh anfängt, oder später unterbrechen muss, wenn man sie abholt. Okay, das heißt, du hast zwei Kinder, wahrscheinlich sind die nicht in der gleichen Kita, sondern die sind in unterschiedlichen Tagesstätten, oder?
Nee, tatsächlich haben wir Glück. Okay. Die sind jetzt beide im selben Kindergarten.
Ah ja.
Wir haben dann ein bisschen Odyssee hinter uns mit erstmal eine Kita, die hatte dann keinen Kindergarten für die Größere, einen anderen Kindergarten, eine Kita, wo wir dann den Kleineren hatten, wo die Größere dann dazu ist. Dann war das aber keine gute Einrichtung. Dann haben wir sie da wieder raus. Dann haben wir dann zum Glück auch über Bekannte einen Ort gefunden, wo wir jetzt sehr glücklich sind und wo beide sind. Mhm. Und seitdem ist es tatsächlich eine große Erleichterung. Ja, ich kenne viele, die eben das Problem haben, man muss dann zu zwei Städten fahren, das haben wir zum Glück nicht.
Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, wo man die hinbringt? Sind die schon so im Schwimmtraining oder im Turntraining oder irgendwie sowas?
Das fängt jetzt gerade an. Okay. Ja, genau. Das ist jetzt so das nächste Thema, genau, dass die gerade die Größere, dass man da dann schon auch will, dass sie natürlich auch genau Sport oder irgendwas macht und das fängt jetzt an. Das wird jetzt in den nächsten Jahren dann sukzessive noch dazukommen. Gerade dann, der Kleine kommt halt jetzt dann mit, ja, hat man aber auch das Thema, dass der dann auch nicht so wirklich was machen kann. Teilweise, der hockt dann da rum, muss mit dem bespaßen. Okay. Aber das steht auch nochmal so richtig auf der Agenda. Ja.
Okay. Ja, dann gib uns doch mal so ein bisschen so erstmal die logistischen Randbedingungen. Also wie sieht so ein Tag aus? Wie teilt ihr euch das auf? Wer muss wo wann sein und wieder zurückkommen oder wie auch immer?
Ja, genau. Also ich teile mir das mit meiner Frau zusammen auf, obwohl das ist schon mal der erste Punkt, aufteilen. da fängt es schon mal so ein bisschen an. Es ist definitiv nicht 50-50. Ja.
Mhm.
Interessanterweise, vielleicht mache ich da so ein bisschen Preface vorne ran.
Mhm.
Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und wir dann auch geheiratet haben und bevor wir die Kinder hatten, war eigentlich immer klar, dass wir sehr progressiv sein wollen, dass wir uns das aufteilen wollen, auch 50-50.
Mhm.
Und ich fand es dann erschreckend, wie schnell wir in klassisches Rollenverhältnis gekommen sind.
Mhm.
Ja, also vorher haben wir beide gearbeitet, Vollzeit, uns das aufgeteilt. Und sobald die Kinder dann da waren oder sobald das erste Kind dann halt auch da war, hat es schon angefangen. Natürlich hat man dann Elternzeit und dann ist natürlich erstmal die Mutter gefragt, stillen und so weiter. Aber das gesamte System ist so aufgebaut, dass selbst wenn man will, 50% zu machen, es ist nicht wirklich eine Entscheidung, die man einfach treffen kann, je nachdem, wie so ein bisschen die Situationen gestackt sind. Und bei uns ist es so ein bisschen, ich bin ein bisschen älter als meine Frau. So oft in Beziehungen so, Männer sind ein bisschen älter, dadurch habe ich natürlich einen Vorsprung, was Ausbildung und Karriere angeht, das heißt, ich bin schon mal ein bisschen weiter in der Karriere, das heißt, dann hast du generell dieses Missverhältnis, dass Männer tendenziell mehr, und teilweise nicht nur tendenziell, sondern gehörig mehr verdienen als Frauen, verdoppelt sich dadurch so ein bisschen, ich bin weiter in der Karriereleiter, habe potenziell eh mehr, ja? Und jetzt kommst du dann irgendwann an diesen Punkt in diesem Setup und das kann man sich immer noch 50-50 so ein bisschen aufteilen, das ist immer ganz so, okay, und jeder macht so ein bisschen sein Ding und so, und jetzt kommt aber das Kind dazu und dann musst du von einem Tag auf den anderen diese Entscheidung fällen, wer bleibt denn jetzt übermäßig zu Hause oder machen wir es wirklich 50-50? Und wenn du aber dadurch, und es muss gar nicht Mann, Frau sein, das kann in beide Richtungen, das habe ich auch schon andersrum gehört, aber traditionell bei uns ist es leider so, dass du dann natürlich so eine Entscheidung fällen musst, naja, wenn wir 50-50 machen, verlieren wir überproportionell Einkommen. Als wenn ich mehr arbeiten würde. Und es ist so eine Frage, wo du sagst, so, okay, wir würden gerne hier eine gleichberechtigte, feministische Entscheidung treffen. Und ich würde das auch wirklich willkommen heißen, wenn das gesellschaftlich so wäre. Aber wir als Team können uns das finanziell nicht leisten.
Verstanden.
So, wir als Einheit, damit wir auch weiterhin in München leben können und das irgendwie hinbekommen in einer Wohnung, die nicht winzig ist. Und die ersten Jahre hatten wir wirklich eine kleine Wohnung, bis wir sogar zu viert waren. Ist es eigentlich gar keine Option. Ja, oder wir müssten so drastisch reduzieren in den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist dann, macht dann ökonomisch wieder überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber wenn du dann anfängst, diesen Weg zu gehen, dann hängst du natürlich in dem drin. Ja, so, das ist dann da wieder zurückzukommen, weil diese Diskrepanz baut sich ja dann ab dem Zeitpunkt noch weiter aus. Und es ist tatsächlich schwierig. Also wir haben es für uns auch nicht wirklich anders gelöst bekommen als eigentlich ein bisschen traditionelles Rollensystem. Ich bin CEO von einer Firma und arbeite den Großteil des Tages und meine Frau passt den Großteil des Tages auf die Kinder auf und hat noch eine Teilzeitbeschäftigung.
Okay, verstanden. Gut, also das ist ja, also genau, wie ist dann, sage ich mal, hast du dann trotzdem halt natürlich dann wahrscheinlich deine Hinbringen, Abhol-To-Dos und solche Sachen, also und bist dann wahrscheinlich, da gehen wir gleich noch drauf ein, wie der Tag dann endet, irgendwie dann auch mal off und hast halt dann Kindertime oder so, oder wie?
Genau, also wir versuchen das schon so weit wie möglich natürlich aufzuteilen. Also es ist so, dass ich versuche, die meisten Tage die Kinder in die Kita zu bringen. Ja. Es gibt jetzt aber auch ein, zwei Tage, wo das eigentlich terminlich nicht geht. Ja. Oder was auch praktischer ist, dass es meine Frau macht. Aber eigentlich ist es so ein bisschen, okay, Default sollte sein, ich bringe die Kinder in der Früh weg. Das heißt, so bis um 9 habe ich die da irgendwie verstaut. Ja, und dann hat da jeder seine Hausschuhe nochmal gefunden und an und ist oben. Und man verabschiedet sich. Und dann bin ich halt frühestens 9, 9.30 Uhr im Office. Ja. Das ist machbar. Mhm. Ja, das ist okay. Wir haben die Termine auch intern alle so angepasst. Das funktioniert. Also wir haben dann halt, es gibt sicherlich Leute, die früher anfangen und so. Wir sagen, okay, das sind halt Termine mit mir, gibt es davor halt noch keine.
Ja. Ja.
Habt ihr auch feste Blocker im Kalender, dass sich da nicht irgendwie was reinrutscht.
Mhm.
Das ist so die eine Sache. Und auf der anderen Seite versuche ich, mindestens einmal die Woche die Kinder abzuholen.
Okay.
Das funktioniert phasenweise immer ganz gut. Und dann kommt meistens, das ist ein bisschen so, wenn man sich, so Sachen, die man sich halt so vornimmt, dann passiert eine Sache und dann rutscht es aus dem Kalender raus. Und dann gibt es wieder Wochen, wo das nicht geht. Jetzt kommen wir gerade aus so einer Phase, wenn viele Dienstreisen auch sowas kommen, wird es schwierig.
Mhm.
Aber das ist so grundsätzlich das Ziel. Und ich versuche so viel wie geht möglich zu machen, dass wenn wir sagen, wenn meine Frau sagt, okay, da hat sie von der Arbeit was oder ich muss so Flexibilität, versuche ich wirklich alle Termine zu verschieben, die es wirklich irgendwie geht, außer die, wo man halt sagen, okay, da muss ich nach Berlin und Politiker treffen, das ist ganz schwierig. Und selbst da finden wir manchmal Lösungen.
Mhm. Ja. Okay. Wenn du jetzt sagst, das System ist so aufgebaut, also damit meinst du zum Beispiel auch hauptsächlich wahrscheinlich in eurem Fall den Pay Gap, wenn ihr jetzt ganz gleich verdienen würdet, dann wäre es jetzt nicht noch irgendwelche Steine im Weg sozusagen, um das zu,
oder wie meinst genau, du? Also wenn man ganz gleich verdienen würde und man auch beide, also und auch die Karrierechancen gleich bewerten würde und die gleich wären, genau, dann würde das gehen. Ja,
okay.
Genau. Aber darum wäre auch meine Einleitung, ist sagen, so in den meisten Fällen hat man halt schon eine Anfangsdiskrepanz. Ja. Wir haben Bekannte und Freunde, die haben tatsächlich gleichen Verdienst gehabt und die haben sich auch dieses 50-50 umgesetzt. Es ist aber auch Arbeit für die und es hat tatsächlich auch overall, würde ich sagen, schon finanziellen Impact, so, weil beide in ihrer Karriere ausgebremst sind.
Mhm,
so.
Verstehe.
Aber dafür ist es halt fairer aufgeteilt, also so.
Ja, klar. Und so die Sachen, die ich vorher so angesprochen habe, die merkt man schon signifikant, dass die helfen, oder weil du hattest, glaube ich, ja jetzt, wenn du sagst, fünf Jahre ist das erste her, das war dann wahrscheinlich noch vor, wo Remote-Kultur noch nicht so da war, Flexible Working, und jetzt den zweiten wahrscheinlich, da war das dann genauso, ne?
Dass es das gab,
ja.
Also die erste, genau, also die, unsere Große war tatsächlich während auch Hochphase Corona und so weiter, ja. Da war ich tatsächlich im ersten Jahr sehr viel zu Hause, weil halt auch Lockdown alles war.
Perfekt,
genau.
Ja, dann war das schön.
Das war eigentlich ganz, ganz passend. Ja, Remote Work hilft viel. Tatsächlich bin ich aber ein größerer Fan von Flexibilitäten in einem Unternehmen.
Okay.
Und zwar in alle Richtungen, also jetzt nicht nur für mich, also sondern auch bei uns im Unternehmen zu sagen, anstatt zu sagen, okay, du kannst so viel remote machen, wie du willst mit den Kindern, zu sagen, hey, wir sind super flexibel, wenn du mit dem Kind irgendwo hin musst oder die Kita schließt oder es ist irgendwas, dann nimm dir die Zeit, du musst da nicht frei nehmen, du musst da nicht Urlaub nehmen bei uns, ja. Und dann ist so die Erwartung, also Vertrauenshaltung ist halt da, okay, wir finden dann schon eine Möglichkeit, dass wir da wieder rausholen. Also was ich lieber habe, ist anstatt, dass Leute sagen, shit, ich muss Urlaub opfern oder ich muss jetzt einplanen, weil ich muss morgen zum Kinderarzt, zu sagen, hey, ich komme morgen nicht, weil ich zum Kinderarzt gehe und so, aber ich gucke, dass ich das dann nachmittags oder abends, schaue ich nochmal drauf und mache das. Summa summarum ergibt sich das dann schon ganz positiv, ja.
Okay.
Sobald man anfängt, Sachen mit Regeln und Strukturen zu hinterlegen, dann brauchst du immer mehr Regeln, um die Sondercases rauszunehmen. Und je mehr man halt auf Flexibilität geht, eben gerade mit Kindern, du kannst es nicht planen, da muss halt einfach die Freiheit sein. Da muss man auch einfach sagen, sorry, ich kann die Woche nicht kommen oder ich bin die Woche nur zu Hause. Oder was ich auch gerne mache, ist die Kinder hierher mitbringen. Wir haben extra eine Kinderspielecke deswegen hier eingerichtet, zu sagen, ich kann hier vor Ort ein Meeting besser halten neben unserem Bällebad da hinten, als einen Zoom-Call von zu Hause mit dem Kind auf dem Schoß, das mir ständig auf die Tasten tippt.
Ja. Okay. Das heißt, ihr habt hier so eine Kinderecke, wo Kinder auch regelmäßig abhängen sozusagen, oder?
Genau. Also es ist ein relativ großer Teil des Büros, den ich auch stringent verteidige, auch wenn wir manchmal das Thema haben, so ja, wir brauchen ein bisschen mehr Raum für Schreibtische. Aber da ist ein großes Sofa, da ist eine Leseecke, da ist eine Bastelecke, da stehen ein Haufen Spiele rum und es gibt ein riesen Bällebad. Das ist das Highlight. Eben aus dem Grund, weil ich glaube, es ist gut, wenn die Leute wenn die sagen, also nicht Mist, aber ich muss jetzt irgendwie, ich habe meine Kinder zu Hause, ist irgendwas, Kita geschlossen, Kindergarten geschlossen, dann komm halt her mit denen. Ja, bring die halt hierher mit. Das tut dem Unternehmen auch tatsächlich ganz gut, wenn hier mal ein Kind rumläuft. Ja, das macht alles ein bisschen lockerer tatsächlich. Ja.
Total, ja.
Gerade wir von Octopus, wir sind ja so ein bisschen, wir wollen ja die Welt verbessern für eine bessere Zukunft, erneuerbare Energien, und das ist ja die Menschen, für die wir es tun, sind unsere Kinder. Also die dann aus dem Office zu verbannen, fände ich ein bisschen seltsam.
Ja. Okay. Ist es bei euch auch so, dass viele, sag ich mal, mit Kindern hier arbeiten und dass ihr sagt, hey, vielleicht hat sich das sogar durch dein offenes, sag ich mal, Elterndasein da noch verstärkt oder so?
Also ja, es nutzen viele. Ich finde, es könnte sogar noch mehr sein. Ja. Ich finde, es ist ein bisschen tabuisiert oder eher so als, nee, das macht man nicht. Darum geht aber auch viel einher, halt eine Vorbildfunktion zu sein.
Ja. Ja.
Von daher versuche ich das recht regelmäßig zu machen, dass ich eben die Kinder mitbringe, gerade in so Fällen, wo ich sage, so eigentlich müsste ich jetzt mit denen zu Hause bleiben, dann kommt man halt hierher. Tatsächlich, meine Kinder fragen auch oft, können wir mal wieder ins Büro gehen, wenn wir mal wieder ins Bällebad gehen, ja, und so. Also die haben halt hier auch Spaß.
Ja.
Wir haben ja auch so ein Süßigkeiten-Schränkchen, das kommt auch mal bei den Kindern gut an, das muss man eher ein bisschen regulieren.
Ja.
Aber ja, genau, mit so einer Beispielsfunktion voranzugehen und dann wird es auch angenommen. Ja. Ich weiß sogar, dass Kolleginnen und Kollegen, also weil ich es auch manchmal selber mache, wenn man gerade im Winter verregnetes Wochenende hat, ist es auch schon mal eine Alternative, herzukommen mit den Kids, ja, weil hier ist Raum, da können die rumrennen, dann spielen die im Bällebad und das Office ist eh nicht genutzt, also fair enough.
Ja. Echt gut. Okay, gut, ich glaube, die Logistik hat man so ein bisschen verstanden. Randbedingungen hat man auch verstanden. Wo würdest du denn jetzt als positiv gesagt, denn die Einschränkungen sehen? Sind das dann wirklich einfach nur die zeitlichen Sachen, wo du sagst, hey, zu den Zeiten kann ich halt jetzt mal kein Meeting machen, was per se ja noch keine Einschränkung ist, weil das macht man dann halt wann anders, ja? Also wichtig, wir auch alle denken, dass wir sind am Ende des Tages, wenn man weit genug rauszoomt, interessiert das keinen. Insofern ist es wirklich, also gibt es irgendwelche Einschränkungen, die du nennen willst, wo du sagst, so, ah, das ist schon, muss man schon mit Kindern, muss man mit rechnen?
Also es ist halt eine klare Mehrfachbelastung für alle Beteiligten. Ja? Also es ist nicht so, dass, genau, es ist nicht so, oh, ob ich das Meeting jetzt in der Früh mache oder am Nachmittag oder morgen, sondern es gibt nicht mehr diese Pufferzeiten, die man quasi hat, wenn man keine Kinder hat. Ja? Also wo man sagt, ich kann super früh, ich sage, oh, ich habe ein Riesenprojekt oder ich möchte einen frühen Headstart oder ich möchte einfach früh arbeiten und ich komme halt einfach so, ich stehe um 6 auf oder ich gehe um 5 auf, mache Sport, gehe um 6 ins Büro und racke alles weg und dann bin ich aber nachmittags raus, weil ich dann schon an See gehe. Das geht einfach nicht mehr, weil man halt sagt, okay, naja, ich kann nicht, also ich kann früher aufstehen, aber ich muss ja dann zwischen 8 und 9 die Kinder in die Kita gebracht haben. Also das heißt, ich kann dann nicht früher ins Büro kommen. Ich muss halt nachmittags auch, selbst wenn ich die Kinder nicht abhole, aber ich muss ja irgendwann, will ich zu Hause sein und dann kann ich mich auch nicht einfach nur aufs Sofa legen, das ist zumindest nicht mein Anspruch, ja, sondern dann will ich ja auch mein Engagement mit meinen Kindern machen. Also da fallen auch so diese, wo du sagst, so, ah, jetzt habe ich einfach eine Stunde, hänge ich ab und danach gehen wir in ein Restaurant oder sowas, sondern es ist halt so, okay, dann kommst du von einer Aufgabe hier, vom letzten intensiven Meeting, fährst nach Hause und hast dann sofort das nächste intensive Meeting, ja, was bedeutet, keine Ahnung was, wir machen jetzt einen Puzzlemarathon, ja. So.
Okay, gut. Ja, also erstmal so, da würdest du erstmal jetzt keine Einschränkungen im Sinne von, man ist nicht gebremst, aber man muss halt natürlich mit mehr Resilienz irgendwie reingehen, weil man halt weniger Erholphasen hat, sag ich mal, oder Pufferphasen, wie du nennst, ne?
Ja, genau. Und man muss halt noch mal härter priorisieren. Also man kann nicht sagen, ah ja, also ich habe das gerade am Anfang gemerkt, als ich in dieses CEO-Posten gekommen bin mit den Kindern. Also ursprünglich, ich mache das jetzt seit über 2 Jahren jetzt hier, aber davor war ich in der Marketing-Director und Product und Tech, also eine viel geringere Verantwortung, auf jeden Fall als jetzt. Da ging das alles noch viel mehr. Ich habe dann gemerkt, wie schnell, auch als die Kinder dann, als die beide dann da waren, wie schnell ich selbst zum Bottleneck geworden bin in Themen hier, wo ich sonst immer gesagt habe, das mache ich später, das mache ich heute Abend oder das mache ich dann morgen in der Früh und festgestellt habe, ah, die Zeiten habe ich ja gar nicht mehr. Was jetzt hier nicht in dieser Arbeitszeit passiert, kann ich schon in die andere Zeit schieben, aber dann nehme ich da aktiv was aus der Familienzeit raus. Und dann ist es entweder die Zeit, die ich aufgebe mit meinen Kindern oder wenn die im Bett sind, eben mit meiner Frau. Ja. So, und es ist man hat so viele, also die Zeit, die man hat, ist für die Prioritäten, die man verteilen muss, definitiv nicht genug. Ja. So, und das heißt, irgendeine von diesen drei Sachen, ja, oder von den zwei großen Arbeit und ach so, ja, da kommt ja noch das dritte dazu, Zeit für sich selbst, ja,
Claro,
so. Also sagen wir doch drei große Sachen. Also irgendwas ist immer,
Komm.
irgendwas, was immer leidet. Ja, so.
Okay. Ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wer das war und was für ein Format, aber da ging es auch darum, also Kinder kriegen und Karriere und wie das ist. Und da war dann so der Tenor und da hat auch der Gast, das war glaube ich ein Autor, gesagt, Kinder kriegen ist das Beste, was man machen kann als Karrierebooster. Aber es funktioniert nur, wenn du vorher schon eine Person warst, die sehr getrieben ist und die natürlich erfolgsgetrieben ist und Lust auf Erfolg hat. Weil wenn du vorher jemand bist, der die Ausrede sucht, dann ist das Kind nur noch mal die ultimative Ausrede, dass du keine Karriere machst. Und andersrum ist es so, jetzt hat man noch mehr Motivation, dass man auch wirklich in den 2 Stunden halt was rausholt, dass man in der Abendsession vielleicht nochmal wirklich was reißt. Und so hat man halt immer, also ich bin ja auch gerade noch kinderlos, ich gehe in die Arbeit und sage, naja gut, kommt halt noch was dazu, hänge ich hinten ran, hänge ich hinten ran, hänge ich hinten ran. Und dann habe ich theoretisch jetzt niemanden, der mich hart, sage ich mal, ausbremst am Abend. Wie würdest du die These nehmen? Also würdest du sagen, es ist ein Karrierebooster sogar?
Oh, nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Ich glaube, da werden zwei Sachen ein bisschen vermischt, und zwar Effizienz und Karriere. Also es mag Karrieren geben, wo Effizienz dann der Weg nach oben ist. Es sind aber bestimmt nicht alle. Ich glaube tatsächlich, es kann ein Effizienzbooster sein, ja. So, aber es ist halt so erzwungen. So, du musst halt in den Zeiten, die du hast, du kannst nicht rumdödeln.
Ja,
Ja,
genau.
so. Aber dass es jetzt förderlich ist, zu sagen, oh, jetzt habe ich zwei Kinder und geil, jetzt ist die nächste Promotion bald da, das stimmt nicht. Das würde ja implizieren, und da würde ich sagen, also vorher war man getrieben, dann hätte man ja, und man hatte doppelt so viel Zeit, dann hätte man ja doppelt so viel Karriere machen müssen. Ja, also, weil sonst hat man ja auch zu viel procrastinated. Ja, und dann procrastinated man nachher, glaube ich, genauso viel, man hat nur weniger Zeit. Also würde ich widersprechen.
Okay, interessant. Gut, ja, vielleicht auch mal so ein paar Fragen. Gibt es irgendwelche auch so negatives Pushback, was du so erfährst, sag ich mal? Und ich weiß jetzt nicht, ich kenne da keine Zahlen, wie viele Leute da offen drüber sprechen und wie viele da nicht so offen drüber sprechen. Du machst es ja offensichtlich. Hast du schon irgendwie mal in der Karriere irgendwas erlebt, wo du gesagt hast, boah, das waren eher so negative Erfahrungen?
Tatsächlich nicht. Jetzt glaube ich, ist es natürlich wieder so, der Vorteil für Männer ist ja das, dass wenn man überhaupt irgendwas macht, ja, man immer noch so als der Volksheld schlecht hingefeiert wird. Ja, ja so. Und darum ist es so ein bisschen, ist es sehr, sehr verzerrt. Ja, so. Weil ich glaube, wenn du jetzt hier eine CEO sitzen hättest, würde die wahrscheinlich einiges anderes erzählen, ja. Als Mann ist es so, also ich finde es halt teilweise so, also wenn ich die Kinder hier mitbringe und wir machen hier auch, weiß nicht, wir nennen das Family Dinner, großes Team-Call mit allen, wo wir so Updates geben, da habe ich auch oft die Kinder dabei. Und wenn die dann da stehen, dann wird es halt als, dann wird es so ein bisschen gefeiert. Ja, ja, das ist natürlich, finde ich gut, wie gesagt, Beispielfunktion. Ich habe aber auch schon jetzt nicht bei uns, aber in anderen Unternehmen, wo man das hört, wo man sagt so, okay, wenn ein Mann ein Kind mitbringt, ist es so oft so, oh, wow, okay, wie cool, der Daddy. Und wenn Frauen, dann ist es halt so, oh, du hast dein Leben nicht im Griff. Ja, also wäre ich sehr vorsichtig mit dieser Aussage. Aber wie gesagt, ich persönlich habe noch nichts Negatives erlebt. Ja. Ich bin aber auch, also ich versuche das Thema, wo es geht, auch sehr stringent proaktiv anzusprechen. Also wenn jemand eine negative Konnotation dazu bringt, ja, dann versuche ich da auch sehr aktiv was zu sagen und so das anzusprechen, dass es nicht okay ist. Ja, sei es jetzt auf mich bezogen oder meine Kinder, beziehungsweise gerade auch, wenn ich das irgendwie mitbekomme in einem Gespräch, versuche ich das dann immer zu sagen, so, das ist aber eine Meinung, die finde ich schwierig.
Ja. Okay, gut. Ja, also was ich jetzt vielleicht zum letzten Teil ganz gerne noch machen würde, wäre, was müsste sich denn vielleicht auch noch ändern, so deiner Meinung nach? Bei euch hört es erstmal sehr, sehr gut an, ja. Also sicherlich ein progressives Unternehmen, da gibt es ganz andere, das weiß ich aus meiner Erfahrung heraus und kann man sich sicherlich auch vorstellen. Aber was wären denn so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, das müsste sich vielleicht politisch, das müsste sich im Angesicht der Leute halt, also im einzelnen Individuum ändern oder vielleicht auch auf der Corporate-Ebene?
Ja. Ich möchte das jetzt vielleicht auch so, ich will das jetzt nicht zu easy darstellen, ja, weil es sind so zwei Sachen, was macht man als Unternehmen und da geben wir uns sehr viel Mühe, ich glaube, man kann aber immer noch mehr machen. Auf der anderen Seite auch, aber also auch für mich und meine Frau und die Kinder, es ist schon hart, es ist schon eine Herausforderung, wir haben keine Nanny. Wir strugglen irgendwie immer irgendwie Babysitter zu finden, die länger als ein halbes Jahr oder sowas da sind. Die können dann auch immer dann, wenn man sie braucht, genau dann nicht. Ja, so. Wir haben keine Familie in der Nähe. Also wir haben jetzt nicht die Großeltern, so dass wir müssen das alleine stemmen und es ist wirklich, das geht an die Substanz. Ja, das ist so. Und es ist so irgendwas, wie ich vorher gesagt habe, entweder man selbst, also ich habe schon seit gefühlt 5 Jahren keinen Sport mehr wirklich gemacht. Ja, so, das ist so, was bei mir hinten runtergefallen ist. Ja. Paarzeit ist was ein sehr rares Gut ist, ja, so, ich versuche halt, ich habe viel Fokus auf Arbeit und dann halt versuche ich so viel wie möglich Zeit dann noch für die Kinder oder für die Familie in Summe zu fokussieren, das heißt aber viele Arbeit, andere Arbeit bleibt bei einer Frau hängen, die kann, so, und es ist schon was, da strugglen wir, so, the struggle is real, ja, so, wir kriegen es hin, aber und was müsste man da verändern? Es ist sehr viel Strukturelles. Also ja, es gibt Kitas, aber wir haben halt so in Deutschland dieses Problem, jede Familie ist halt dann doch irgendwie ihre eigene Einheit und muss selber schauen, wie man vorankommt. Es gibt wenig Community. Es gibt ja dieses schöne Thema so für jede Familie, also braucht für Kinder immer ein Dorf. Ja. So. Und das sind Sachen, die gibt es halt nicht mehr so wirklich. Ja, wir haben eine Kita, wir haben sogar Glück, dass wir eine haben. Viele Leute kriegen da auch keinen Platz oder tun sich da schwer. Von unserem Unternehmen, also Octopus Energy, wir bezuschussen auch jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die Kinder haben, mit einem Teil der Kita- oder Kindergartenkosten, weil die sind auch nicht nichts. Ja? Aber trotzdem bleibt dieses Problem, wenn dann diese Zeit rum ist und du bist dann zu Hause und wie managst du das? Also es ist schon ein Challenge. Da ist ja so ein bisschen, also ja, und das ist so vielteilig, so dieses so politische Themen, wie schafft man irgendwie eine bessere innenstädtische Gestaltung bis hin zu, wie haben wir uns als Gesellschaft entschieden zu leben, ja, jeder in seiner einzelnen Familienunit alleine, mit dem individuellen Fokus und nicht mehr so in Gruppen. Ja, ja. Habe jetzt auch keine gute Lösung zu, aber das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ja.
Okay, also so strukturell müsste sich sozusagen auch, was das Angebot, sag ich mal, Kinder unterzukriegen. Klar, idealerweise hast du wahrscheinlich dann so immer diese firmeneigenen Kindergärten, ne, wo man dann so eine Art Community-Kindergarten hat, ne, weil die Leute halt alle in der gleichen Company zum Beispiel sind und dann auch die Kinder da sind. Das kann jetzt nicht jede Company machen, das machen halt die Großen, ja, so eine große DAX-Firma, da gibt es das, da weiß ich das. Und natürlich Angebot von der staatlichen Seite. Ich frage mich immer, die Leute sind ja da, die das brauchen. Und offensichtlich ja auch die Leute, die das bezahlen wollen, selbst hier in München. Wieso ist dann trotzdem das Angebot nicht da? Kann man wahrscheinlich nur mutmaßen.
Oder? Ich glaube, man kann mutmaßen. Ich glaube, ein Punkt, den es halt immer wieder trifft, dass es gibt keine, also Kinder und im weitesten Sinne Familien haben keine Lobby.
So. Okay.
Mhm. Für alles andere gibt es einen Lobbyverbund, der die Interessen voranschiebt, aber Familien haben keine Lobby. Und Kinder haben keine Lobby. So. Und darum wird da politisch auch viel entschieden, wo das halt einfach nicht berücksichtigt wird. Ja, oder wo nicht gesehen wird, wie wichtig das ist, wie wichtig Care-Arbeit ist. Ja, dass die anders entlohnt werden sollte und wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft. Ja. So. Und das heißt wieder, dann sind wir ein bisschen zum Anfang wieder zurück. Das heißt, jede Familieneinheit für sich muss quasi überlegen, wollen wir jetzt diesen Kampf kämpfen für die Gemeinheit mit hohem persönlichen Invest und Verlust, weil es halt niemanden gibt, ja, so, und jetzt könnte man sagen, klar, wir organisieren uns und machen eine Lobbypartei auf, aber so, und das Problem ist, du hast halt eine Gruppe von Leuten, die sind alle super stressed, weil sie haben einen Job, die haben Kinder und noch alles, und die sollen jetzt auch noch eine Lobbyvereinigung gründen, um sich Gehör zu verschaffen, so, und die haben eh schon irgendwie keine Kohle, weil sie halt irgendwie Kinder haben und irgendwie teure Miete zahlen müssen und so weiter und so fort, also das ist halt schon ein Problem, ja, so, und dass ohne Lobby da nicht wirklich politisch jemand dasteht und sagt, wir müssen da mehr für machen, wir müssen systemischen Wandel, wie auch immer der aussehen mag, habe ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt die besten Antworten für, aber irgendwie müssen wir gucken, wie wir das machen, gerade wenn wir sagen, wir wollen zukünftig gerne mehr Kinder sehen und nicht wie manche asiatischen Länder, Südkorea oder so einen Weg zu gehen, wo die keine Kinder mehr sehen und dann irgendwann sozialen Kollaps haben werden.
Ja, okay, verstanden. Und das dritte Thema ist wahrscheinlich eben das Pay-Gap-Thema, ne? Weil das ist wahrscheinlich auch was einfach nochmal zusätzlicher Stress ist auf das Verhältnis.
Dann, ne? Es beeinflusst halt diese Entscheidung, es verstärkt halt immer wieder diese Entscheidung, wie viel Elternzeit machen die Väter. Ja, wenig, weil sonst so ein Großteil des Einkommens fehlt. Ja, das heißt, Frauen machen den Großteil und die Pay Gap geht weiter auseinander, weil x Jahre später kommen die dann zurück ins Berufsleben und müssen sich mit viel weniger zufrieden geben. Mhm. Also so, ja.
Okay.
Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht was aber jeder Einzelne machen kann, das finde ich so, und da kommen wir wieder auch zu diesem Punkt, so die Offices mit einbeziehen und die Kinder dort zu haben, ist einfach Kinder mehr auch im Berufsleben auftauchen zu lassen. Weil man tut ja immer so, als würden die nicht existieren. Ja, so, und man muss die vorher verräumen und wegschaffen, bevor man quasi in die Businesswelt gehen kann. Und das ist so, ich weiß nicht, es ist eine negative Sache, sondern ein Punkt, den ich habe, ist immer so, ich habe recht regelmäßig Dienstreisen, wo ich nach Berlin will. Ich versuche die immer so wenig und so zusammenzuhalten wie möglich.
Ja.
Meine Frau muss auch ab und zu Dienstreisen machen und das ist fast immer so, die wichtigsten Dienstreisen, die ich habe, sind auch meistens die wichtigsten Dienstreisen, die meine Frau hat, also die man gar nicht verschieben kann.
Ja.
Und da sie den Löwenanteil macht, bin ich oft so, okay, also bin ich in den Fällen dann immer derjenige, der sagt, okay, gut, dann nehme ich die Kinder. Und meine Lösung ist dann oft hinzugehen und zu sagen, dann kommen die halt mit.
Ja.
So, und das ist jetzt schon ein paar Mal gewesen, dass ich zum Beispiel wenn es nach Berlin geht, die Kinder mitgenommen habe, sei es im Zug oder im Flugzeug, je nachdem, was Zug fährt er leider so unregelmäßig in Deutschland. Und dann nehme ich die halt mit und ich hatte die halt schon, ich war auf großen Energie-Events, wo ich halt mit dem Kinderwagen mit zwei Kiddies aufgetaucht bin. Ja, und da haben die alle geguckt mit Pferd. So, das hat man dann schon gemerkt, da war dann schon so ein bisschen so, ja.
Okay.
Und dann dann haben wir da einen Konferenzraum organisiert und da haben die Kinder ein bisschen Bespaßung bekommen, so Daycare jemanden organisiert und die haben sich darum gekümmert, 2-3 Stunden, dass die Kinder da ein bisschen gebastelt haben, während ich auf der Bühne stand und irgendwie meine Panel-Diskussion gemacht habe, ja. Und es funktioniert, ja. So, man erntet sehr viele seltsame Blicke und da habe ich tatsächlich auch so ein Getuschel, hä, was ist denn das hier? Ist das hier ein Kindergarten oder sowas im Vorbeigehen? Aber ich denke mir halt auch immer so, come on, guy. Ja, so. Wenn das öfters passieren würde, ja, so, wenn die Leute sagen würden, immer in den Fällen, wo sie sagen, shit, ich kann jetzt irgendwas Berufliches nicht machen, weil der Kindergarten hat zu oder was auch immer die Betreuungssituation ist, und jetzt bringe ich die einfach mit. So. Ich glaube, was interessant ist, es gibt, glaube ich, zwei Szenarien, die passieren. Die Kinder werden verboten, ja. Aber ich meine, was für eine Person verbietet Kinder, ja. So, da wüsste ich relativ schnell, ob es der Arbeitgeber ist, den ich will oder nicht, ja, oder die Veranstaltung. Also, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo ich die Kids dabei, sie können die Kids nicht mit reinbringen, dann würde ich sagen, so, dann gehe ich jetzt wieder, ja.
Ja, absolut.
Hatten wir lustigerweise erst letztens in Berlin, da waren wir und wir hatten auch so eine Betreuerin organisiert und dann sind wir da reingelaufen, es war alles ganz viel Sicherheit auch und so, weil unter anderem, ich habe ihn nicht getroffen, aber Merz war da und alle waren da und so. Mhm. Und so. Und da bin ich immer mit diesen Kindern hochgelaufen, da ist so ein Security Guard hinter uns hergelaufen und was, halt, hier, sie können nicht einfach reinlaufen, hier haben alle keine Bändchen. Und ich so, nee, das sind zwei Kinder und eine Betreuerin, ich habe hier nachher eine Panel-Diskussion, was machen wir denn jetzt? Ja, ja, so geht es nicht, die brauchen ein Ticket. Ich so, die Dreijährige und die Fünfjährige, so. Und dann hat er auch so, ja, okay. Und ich so, nee, wir gehen jetzt dahinter und ich bringe die jetzt dahin. Ja, so, und die haben da eine Ecke in der Spielecke, so. Und dann war das auch klar. Aber wenn da jemand kommt, sagt, sie können die hier nicht mitbringen, und ich sage, ja, dann kann ich hier nicht talken. Ja, dann machen sie bitte selber aus untereinander.
Ja. Okay. Also ich halte mal fest, also ich sag mal so, die strukturellen Themen da, die gehen über meinen Podcast hinaus, sagen wir so. Mag sein, dass hier jemand zuhört, der da ein bisschen Einfluss drauf hat, aber das ist ein großer Tanker, den man konstant anschieben muss. Auch, dass Kinder und Familien natürlich keine Lobby haben, ist schwierig zu beeinflussen. Was man hier auf jeden Fall beeinflussen kann, hier hören ja viele Leute zu, die Unternehmen führen und selber in entscheidenden Rollen sind, das ist eben dieses Thema Kinder in der Arbeit, wie du sagst, also Kinder zuzulassen, zu fördern, dass die Leute keine Angst davor haben, zu sagen, dass sie natürlich Eltern sind und dass sie hier und da Flexibilität brauchen, sich nicht Urlaub nehmen müssen, das alles selbst organisieren können. Ich meine, diesen Aufruf kann man ja machen. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, speziell natürlich jetzt auch mit Hinblick auf den Podcast, wer so zuhört, wo du sagst, so, das sind vielleicht noch Sachen, die kann man morgen schon in der Denkweise versuchen zu ändern oder sogar umzusetzen?
Proaktiv drüber reden. Also da auch drüber reden, dass es ein Struggle ist. Ja. Mhm. Nicht so zu tun, als würde das alles von alleine laufen. Mhm. Wir pflegen das hier tatsächlich aktiv anzusprechen, wenn die sagen, ja, kann ich kommen, Kind ist krank, was ich, keine Ahnung, das wird ganz offen kommuniziert, wir reden viel über unsere Kinder, also der Vorteil ist, dass wir hier in dem Führungsteam mit einer Ausnahme alle Kinder auch so ein bisschen im ähnlichen Alter haben, ja, also jeder kennt den Struggle des anderen und weiß, jeder hat irgendwie Tipps und unterstützt sich und sagt so, boah, wir machen das jetzt so und wir haben jetzt eine Nanny, funktioniert das nicht, und dass man das halt so, dann thematisiert man das halt, ja. Und ich finde es ganz interessant, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber in Interviewsituationen frage ich die Leute tatsächlich, ob sie Kinder haben, ja. Und öfter habe ich schon gemerkt, dass es dann so ein bisschen eine verhaltene Reaktion gibt. Und dann habe ich auch so ein bisschen so danach mit jemandem darüber geredet. Und dann waren sie so, naja, das ist schon eine komische Frage. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt stellen darf. Ja. Aber mich interessiert es ja wirklich. Und ich will ja dann erzählen, ja, wir haben ja diese coole Kinderecke. Ja. So, sollen wir uns das Bällebad mal anschauen. aber für viele ist das ein sehr verhaltener Moment, wo die so, so. Und wenn ich dann frage, ah ja, cool, wie viele? Gerade wenn es mehr als zwei sind, sind die Leute besonders verhalten, weil die natürlich erwarten, jetzt kommt der Arbeitgeber und sagt so, um Gottes Willen, mehr als zwei Kinder, die sehen wir hier ja nie wieder, gerade wenn es Frauen sind. Ja. So. Und ich denke mir auf der anderen Seite, gerade wenn jemand drei Kinder hat oder vier oder sowas, wo ich mir denke so, wow, ja, ich oder wir sind froh, dass wir unsere zwei irgendwie halbwegs über Wasser halten, ja, und ich bin tiefste Beeindruckung von solchen Menschen. Und tatsächlich, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung Karrierechancen, wo ich dann sage, so, also wenn die das hinbekommen, ja, solche Menschen kriegen ja alles hin.
Ja, ja, so. Exakt, ja, ja, ja.
Und eben, um dann halt zu sagen, hey, guck mal, wir sind super flexibel, wir haben hier eine Spielecke, du kannst sie jederzeit mitbringen, alles cool, aber man merkt schon so, wir sind hier vielleicht ein bisschen in unserer pinken Octopus-Bubble, ja, wo wir das halt möglich machen, wo aber gerade Bewerber in anderen Unternehmen eher eine sehr negative Feedback wahrscheinlich drauf bekommen.
Mhm. Glaubst du, also, dass man auch wirklich Euros auf den Tisch liegen lässt als Unternehmen, wenn man da nicht proaktiv ist in diesem ganzen Parents at Work Thema?
Also ich glaube, man ist halt einfach scheiße. So, ja.
Ja.
so, quote me. nee, weil das ist so ein bisschen, das ist ja genau, dann ist man Teil des Problems und nicht der Lösung. Ja, ja so. Ja. Man lässt aber auch Euros auf dem Tisch liegen.
Ja. Ich glaube es nämlich auch. Also ich glaube es auch, definitiv.
Weil du hast ja so, also wenn du jemanden hast, der das Gefühl hat, und wir sehen das ja lustigerweise auch bei unseren Kunden, wenn du gut bist zu deinen Kunden, wenn du dir halt Mühe gibst, ja, wenn du auch zugibst, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn du akzeptierst, dass die halt auch mal Lebenumstände haben, die nicht immer in die Excel-Sheets passen, die man hat, die vielleicht auch mal irgendwie Abschläge nicht zahlen können, weil irgendwas in ihrem Leben passiert und du hast ein offenes Ohr und sagst, okay, die stunden wir jetzt und dann finden wir eine Lösung, dass ihr das nachzahlt. das sind halt Leute, die gehen auch nicht mehr weg, ja, so, die bleiben da, die empfehlen dich weiter, die sagen, du glaubst nicht, was das Unternehmen für mich getan hat. Mm, und genau dasselbe ist ja auch intern so ein bisschen, ja, wenn jemand da ist, der, also das ist tatsächlich die Gespräche, die ich immer habe, ist halt, wenn ich Leute habe, die dann immer sagen so, ja, ah, wir kriegen ein Kind, da freue ich mich immer fürchterlich, und dann bin ich so, ah cool, wie sieht es mit Elternzeit aus? Gerade wenn das dann eher die Männer sind, dann ist es ja, mal gucken, ich mache mal so 2 Monate. Ich so, hä, warum machst du nicht mehr? Ja, ich so ein bisschen so, mach bitte mehr. Ja, wir zahlen zum Beispiel auch 3 volle Monate volles Gehalt weiterhin. Oh, ja, gerade weil wir das anregen wollen, dass die Männer auch mehr machen.
Ja.
Damit eben dieses Unverhältnis so wieder ein bisschen rauskommt. Mhm. Aber so, das ist halt dieses Commitment, diesen Invest, den man da macht, einerseits in die Zukunft, ja, in die Kinder und B, in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das hat man ja auch positiv zurück. Die bleiben dann länger, die kommen nicht mit einem Ressentiment zurück aus der Elternzeit, sagen so, boah, jetzt wurde ich hier geschasst oder werde ich hier geschasst. Mhm. Und da baust du dir halt ein Team auf, das langfristig funktioniert.
Mhm. Cool. Sehr gutes Schlusswort schon so ziemlich. Danke, dass du dir alles geteilt hast mit uns, auch sehr offen, Basti. Das hat mega Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und mal gucken, wir finden sicherlich auch wieder Teil 3 nächstes Jahr dann.
Auf jeden Fall, freue ich mich jetzt schon drauf.
Sehr gut. Ja, wer jetzt noch zuhört, den hat das sicherlich auch sehr gut gefallen. Wir freuen uns natürlich über Feedback, über Kritik, über alles Mögliche. Also schreibt uns das entweder in die Kommentare, das geht bei Spotify direkt, oder ihr lasst uns eine Rezension für den Podcast da, schreibt uns direkt auf LinkedIn, wie auch immer. Das Ganze ist ja nur möglich, da ich nicht nur der Host bin von Behind the Sea, sondern auch Direktor bei Atreus. Also wenn ihr interimistische Aufgaben gerade im Unternehmen habt, Programme, Projekte, die Interim-Manager oder Managerinnen führen können oder sogar Linienmanagement-Rollen, sei es bis in die Geschäftsführung, dann kommt gerne einmal auf uns zu. Wir haben dann einen sehr, sehr guten, qualifizierten Talentpool, den haben wir über die letzten 20 Jahre aufgebaut. Da ist sicherlich jemand dabei, der euch interimistisch dort unterstützen kann. Ich freue mich aufs Gespräch und jetzt aufs Bällebad. Ja, gehen wir jetzt hin, Basti, oder?
Aber hallo.
Los. Okay, sehr gut.